Pongauer Platte. Eine gehörige Kulturportion.
Willkommen zu einer gehörigen Kulturportion. Sie hören die Sonderausgabe 4 der Pongauer Platte, eine Produktion der Kulturplattform mit besten Grüßen aus St. Johann im Pongau. Wir berichten üblicherweise im Zuge der Sendereihe Kultur aus dem Innergebirg in regelmäßigen Intervallen über Kulturelles aus der Region. In unseren Sondernummern hören Sie stets Mitschnitte ganzer Veranstaltungen. In den meisten Fällen sind das Podiumsgespräche und Diskussionen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. So auch dieses Mal, am 23. Februar 2024, diskutiert Universitätsprofessor Dr. Christopher Frauenberger von der Universität Salzburg mit Dr. Markus Seiwald von der IT-Hack St. Johann. Es geht um die sogenannte dunkle Seite der künstlichen Intelligenz. Häufig dominieren derzeit in dem Diskurs die negativen Aspekte der KI. Womöglich gründet dieser Umstand aber auf einem begrenzten Verständnis der Technologie. Dieser und anderer Thesen gehen unsere Gäste auf dem Podium gleich nach. Das Gespräch unter dem Titel »Die helle Seite der künstlichen Intelligenz – ein Pongauer Dialog« moderiert die langjährige ORF-Journalistin und KI-Beraterin Barbara Herbst.
Ja, dem Schnee ist geschuldet, dass wir heute in einer gemütlichen Runde sitzen. Und ich darf guten Abend sagen, herzlich willkommen. Ich habe die Ehre sozusagen zu begrüßen und euch alle willkommen zu heißen bei der Kulturplattform. Wir werden heute reden über die helle Seite der künstlichen Intelligenz, weil in den Medien und hören tut man immer, wie furchtbar die KI ist, wie schrecklich sie ist, was alles passieren wird, die frisst uns auf, die gibt uns die Arbeitsplätze weg. Aber gibt es auch sinnstiftende Anwendung? Für was ist das auch gut? Und wir drei haben uns ausgemacht, wir stellen uns jeder selber vor. Und ich gebe mal weiter an die Herren, bitte.
Okay, ja, mein Name ist Markus Seiwald, ich bin Lehrer an der Handelsakademie in St. Johann. Jetzt seit 6 Jahren, seit wir einen IT-Schwerpunkt haben an der Hack. Und ja, ich unterrichte da Internet und Multimedia und Softwareentwicklung in erster Linie. Und wir haben auch einen Schwerpunkt, also im letzten Schuljahr lernen unsere Schüler relativ viel über KI, Grundlagen der KI. Die Barbara hat mich gebeten, dass ich mir ein schönes Zitat aussuche, mit dem ich mich vorstelle auch. Und ich habe mir das ausgesucht, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Das Zitat stammt vom Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke, ein britischer Science-Fiction-Autor. Und ja, ich habe mir als Lehrer das Ziel ein bisschen gesetzt, dass ich die Magie quasi entzaubere, ja, dass man den Zauber ein bisschen herausnehme aus dem Ganzen, damit es nicht mehr so dubios ist, damit es ein bisschen durchsichtiger wird, dass man besser versteht, mit was man da umgeht, und dann erübrigt sich das auch ein bisschen nach den dunklen und den hellen Seiten zu fragen, der Technologie, der Magie selber, sondern dann kommt man drauf, dass das ein Werkzeug ist, das man anwenden kann, und dann muss man nach dem Zweck fragen und wer das einsetzt, mit welchem Zweck und mit welchen Nebenwirkungen.
Gut. Hallo, mein Name ist Christopher Frauenberger, ich bin Professor an der Universität Salzburg, dort Fachbereich für Artificial Intelligence and Human Interfaces. Ich bin ursprünglich, glaube ich, ja, schon Computerwissenschaftler. Ich entwickle jetzt in meiner Forschung selber nicht unbedingt künstliche Intelligenz, aber was mich schon seit längerer Zeit umtreibt, ist, wie wir Menschen mit digitaler Technologie interagieren, wie man diese Interaktion gestalten kann und vielleicht in einem größeren Kontext, was die Digitalisierung mit uns Menschen als Individuen, als Gesellschaft und vielleicht auch irgendwie mit unserer Welt macht. Da wird es irgendwie dann gleich groß. Und natürlich kommt man um dieses Thema künstliche Intelligenz jetzt kaum mehr herum. Aber du hast es schon gesagt, man hört in den Medien ganz viele sehr große polarisierende Geschichten. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt auch schon wieder die erste Ernüchterung ein bisschen einsetzt, auch in der Wirtschaft, quasi so die Geschichte, ja, wir müssen jetzt alles sofort alles auf KI umstellen, hat sich irgendwie nicht gleich so bewahrheitet, weil das ist doch komplizierter, als man denkt und hat mit vielen anderen Dingen zu tun und es ist wie immer nicht der einzige Nagel, mit dem man alles fixen kann. Vielleicht so ein bisschen das Eingangsstatement auch, was ich jetzt auch mit der künstlichen Intelligenz beobachte, ist, dass Technologie und Werkzeuge uns Menschen immer irgendwie verändert hat. Es hat mit dem Feuer begonnen, mit dem Hammer, mit dem Smartphone und jedes Mal mit jeder Technologie, die wir uns geben, sind wir Menschen auch andere Menschen geworden und das wird ganz bestimmt auch mit der künstlichen Intelligenz so sein und ist es schon. Aber ich will uns auch ein bisschen Mut machen, in dem Sinn, dass ich glaube, dass wir hier schon auch Gestaltungshoheit wieder zurückgewinnen können und sollten. Die KI fällt nicht vom Himmel, sie wird von uns gemacht und deswegen haben wir auch, glaube ich, einen Beitrag zu leisten, uns zu überlegen, in welcher technologischen Zukunft wir denn eigentlich gerne leben würden und die dann auch mitgestalten. Und das ist natürlich ein politisches Projekt und ich glaube, daran wollen wir jetzt alle auch mit Veranstaltungen wie dieser irgendwie arbeiten, dass wir darüber reden, was ist denn eigentlich die Zukunft, die wir uns vorstellen und die wir gerne haben wollen.
Dankeschön. Zu mir noch kurz. Ich heiße Barbara Herbst. Wir drei sind alle da aufgewachsen, leben jetzt alle in Wien oder Salzburg und haben aber unsere heimatlichen Wurzeln da. Ich war lange Jahre Journalistin und beschäftige mich seit sicher 15 Jahren damit, wie kriegt man Technologie in ein Unternehmen. Und seit kurzem selbstständig und berate Unternehmen, wie sie künstliche Intelligenz ganz gut integrieren können. Und mein Eingangsstatement ist, ich glaube, dass es sowas wie Brückenbauer gibt in jeder Organisation, in jedem Unternehmen, der die Brücke schlägt zwischen dem, was die Geschäftsführung will, was die verstehen unter KI-Strategie, was Berater sagen, was KI-Strategie ist. Und die Technik, die sagt, okay, das geht nicht. Und die Menschen, die das anwenden müssen. Und du hast das angesprochen und du hast das auch angesprochen. Da ist man schon noch im Driver's Seat. Also da kann man schon noch selber mitgestalten, wenn man sich dessen bewusst ist. Und über das wollen wir heute reden. So, was kann man machen? Ja, wie kann man Mensch sein? Wie kann man sich behaupten? Wie kann man die KI gut nutzen? Und bevor wir das dann, würde ich euch bitte gern einladen, dass wir sowas wie einen Rahmen schaffen. Wovon reden wir da überhaupt, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden? Was ist das? Was kann die nicht? Markus?
Ja, da stellt sich als erstes einmal die Frage, was Intelligenz überhaupt ist. Und der Intelligenzbegriff, ich weiß nicht, ob es eine allgemeingültige Definition gibt für die künstliche Intelligenz. Gibt es keine allgemeingültige Definition eigentlich. Es gibt verschiedene Methoden, die in dieses Teilgebiet der Informatik fallen eigentlich. Ja. Besonders maschinelles Lernen, sage ich jetzt einmal. Also Maschinen, die sich selbst verbessern, die mit ihrer Aufgabe wachsen und ihrer Aufgabe besser Herr werden mit der Zeit. Also sie sind lernfähig, anpassungsfähig. Und ein zweiter Punkt, glaube ich, der es auch charakterisiert, Maschinen, Software, Algorithmen, die teilweise autonom Entscheidungen treffen, jetzt teilweise ohne menschliches Eingreifen. Das mag in den allen Bereichen erwünscht sein, wünschenswert sein und funktioniert da oft noch nicht so, wie man sich es vorstellen würde, wie sich der menschliche Supervisor quasi erhofft. Aber zumindest im kleinen Rahmen treffen die Algorithmen auch autonom Entscheidungen. Also Ich glaube, das sind zwei Kriterien, die man da irgendwie nennen könnte.
Ich mag vielleicht noch hinzufügen, ich glaube, ein wesentliches Merkmal von Systemen, die wir heute künstliche Intelligenz nennen, ist, dass sie eigentlich große Mustererkenner sind. Also es sind Computersysteme, die in großen Datenmengen irgendwelche Muster erkennen können und dabei eigentlich viel besser sind als Menschen, weil wir Menschen mit solch großen Datenmengen natürlich kaum irgendwie umgehen können und dort auch total kontextbefreit. Also einer KI ist es wurscht, was in diesen Daten quasi drinnen abgebildet ist. Es geht darum, irgendwelche Regelmäßigkeiten festzustellen, irgendwelche Verbindungen zwischen zwei Datenströmen zum Beispiel herauszufinden und sich die dann zu merken. Und was wir heute jetzt irgendwie so als in den großen Sprachmodellen, heißt es, sehen, ist, dass sie diese Systeme, so wie, ich glaube, jetzt muss man es doch einmal sagen, ChatGPT, ne? Einmal darf man es sagen. Also was die machen, ist genau das. Sie haben Muster erkannt in Sprache. Sie sind mit ganz vielen Daten konfrontiert worden, die halt zufällig menschliche Texte waren und haben in diesen Texten Muster erkannt. Und diese Muster haben sie sich gemerkt und deswegen können sie diese Muster mehr oder minder reproduzieren. Dass das darunterliegende menschliche Sprache ist, ist eigentlich fast egal. Und deswegen gibt es viele Anwendungen von KI, die mit einer Vielzahl von verschiedenen Daten arbeitet. Also egal, was man der KI quasi füttert, der ist es egal. Sie versucht Muster zu finden und diese Muster wieder zu reproduzieren. Und dabei lernen einige Systeme selbstständig dazu. Also die wissen dann, ob das, was sie produzieren, gut oder schlecht ist und werden dadurch besser. Das ist auch ein Merkmal der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, das, was uns jetzt diese Technologie gibt, seit den 60er, 70er Jahren, ist schon ganz alt. In den 2000er Jahren hat es die ersten Systeme gegeben, die da was vorangebracht haben. Und eigentlich haben wir schon seit 10 Jahren wahrscheinlich jeder künstliche Intelligenz in unseren Hosentaschen drinnen gehabt und haben es aber nie so richtig bemerkt. Und ich glaube, das, was ChatGPT vor allem dann geleistet hat, ist, dass diese Idee von solchen Systemen auf einmal sehr präsent auf einer Bühne gestanden ist und gesagt, schaut, was wir da machen können. Und das hat viele Menschen sehr erstaunt, weil die Ausgabe dann doch erstaunlich, menschenähnlich oder zumindest die Simulation einer menschlichen Interaktion zusammengebracht hat. Und ich glaube, seitdem ist das so ein wahnsinniger Hype geworden, weil Menschen auf einmal verstanden haben, wie groß das ist.
Mir fällt immer wieder auf, dass wenn man in Trainings reingeht oder in Schulungen reingeht oder in Vorträge reingeht, dass eigentlich das Bild ist, die Maschine ist intelligent. Ja? Mhm. Wenn man dir genau zuhört, dann ist nicht die Maschine intelligent, sondern die hat einfach ist trainiert worden auf eine bestimmte Aufgabe. Ja? Das kann sie. Das kann sie gut, das kann sie besser als Menschen es können, zum Beispiel in der Röntgendiagnostik etc., da gibt es wirklich evidenzbasiert, also mit vielen Fällen überprüft, dass sie das besser erkennen. Müsste man eigentlich keine Angst haben davor, oder? Genau genommen. Wenn sie eh nur das kann, wofür sie trainiert worden ist. Warum haben wir dann trotzdem Angst davor?
Naja, ich glaube jetzt, warum ChatGPT auch so eingeschlagen ist, ist halt, weil sie sich auf Sprache fokussiert, oder? Zuerst haben wir intelligente Systeme gehabt, die halt Bilder analysieren, eine Röntgenaufnahme oder auch ein normales Foto und das klassifizieren als, das ist eine Katze, das ist ein Hund und das ist ein Tiger oder was weiß ich was. Und jetzt geht es halt auf Sprache und nachdem Sprache halt auch das Medium ist, mit dem wir unsere Gedanken artikulieren, glaube ich, schreiben wir ihm halt gern mehr zu, als der wirklich da ist. Da lassen wir uns, glaube ich, gerne ein bisschen täuschen eigentlich von dem, dass es halt Sprache ist. Aber letztlich, was ChatGPT tut, der macht im Hintergrund einen mathematischen Ausdruck aus dieser Sprache und rechnet damit herum eigentlich und wandelt es dann wieder zurück in Text. Also er denkt nicht in Wörtern, in Sprache, so wie wir, sondern er denkt ja in Statistik. Nach wie vor ein Computer, der mit Zahlen rechnet.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, warum wir uns von diesen Systemen jetzt gar so berührt fühlen, ist, glaube ich, weil wir eben mit der Sprache dann ein Gefühl entwickeln, dass man alle möglichen Zuschreibungen macht. Ne? Also genauso wie Intelligenz oder kann reden oder ne? Da steckt natürlich ganz viel menschliche Zuschreibung drinnen, die simuliert wird, weil das ist, was quasi dieses Modell dann als wahrscheinlich vernünftigen Output irgendwie generiert. Aber das Modell weiß nicht, ob es jetzt irgendwie mitleidig reden soll oder also die Gefühle dahinter sind natürlich simuliert und nicht echt. Aber ich glaube, was ich wahrscheinlich auch so, weil du gesagt hast, ganz früher hat man künstliche Intelligenz wirklich für sehr enge Probleme eingesetzt. Ne? Also eins der ersten künstlichen Intelligenzen, die wirklich ganz groß eingesetzt waren, war wahrscheinlich der Google-Suchalgorithmus, in dem früher auch schon ganz viel künstliche Intelligenz drinnen gesteckt ist. Und der für eine ganz bestimmte Aufgabe sehr hoch trainiert war. Und das hat sich natürlich jetzt mit diesen großen Sprachmodellen, diesen Transformer, ChatGPT-Modellen verändert, weil dort Sprache trainiert wird. Und jetzt ist grundsätzlich so, dass Sprache natürlich ganz viele verschiedene Dinge bedienen kann. Man kann sich ganz viele verschiedene Dinge vorstellen. Und deswegen hat es natürlich auch ein viel breiteres Anwendungsfeld gefunden als jetzt ein ganz speziell trainierter Algorithmus, der in dem Handy dieselben Gesichter findet. Ne? Das war ja auch immer auch eine Aufgabe von Machine Learning Algorithmen zum Beispiel. Und deswegen, glaube ich, hat das mit den Zuschreibungen dann erst so richtig begonnen, dass man sagt, man hat so das Gefühl, es ist tatsächlich irgendwas Intelligentes, das mit mir hier interagiert.
Was fehlt denn noch, damit man sagen kann, das ist wirklich intelligent? Was muss denn noch passieren?
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht wollen wir nicht gleich das große Wort Bewusstsein hineinhängen, aber es hängt immer so ein bisschen davon ab, was wir jetzt unter diesen Begriffen verstehen wollen. Ne? Also wenn intelligent bedeutet, dass wir Menschen das Gefühl haben, dass man da schon ein bisschen Hirnschmalz braucht, damit man das sagen kann, dann ist künstliche Intelligenz relativ schnell einmal intelligent. Ne? Weil schaut ja so aus, als wie wenn es Sinn machen würde. Wenn man Intelligenz jetzt vielleicht auch in einer kreativen Art und Weise versteht oder in einer sehr humanistischen Art und Weise versteht, dann ist das schwieriger. Ne? Dann würde diese Zuschreibung wahrscheinlich dann bald einmal nicht mehr gelten. Und das wäre bei Bewusstsein wahrscheinlich genau gleich. Also es kommt schon ein bisschen darauf an, wie man diese Begriffe dann wirklich verwendet.
Aktuell, glaube ich, also es forschen große Firmen drum eigentlich nicht. Und momentan weiß ich nicht, also sie lassen es alle nicht wirklich in die Karten schauen, aber was einstweilen passiert, ist, dass man ja mehr Rechenleistung drauf wirft und noch mehr Energieverbrauch damit und noch mehr Daten reinfüttert und so. Und the bigger, the better quasi ist momentan der Ansatz. Seit eben der 2017 oder 2018, wo diese Transformer-Architektur halt veröffentlicht wurde, das erste Mal. Momentan probiert man dieses Pferd noch reiten quasi, soweit es halt trägt. Ja. Was dann wirklich der nächste große Breakthrough ist, wo der Effizienzansatz kommt, damit es dann weniger Energie braucht und schneller geht und nicht mehr einen Monat lang trainiert werden muss, damit das funktioniert, sondern halt schneller das funktioniert, ohne so viel Trial and Error, was ja für die echte Welt ganz wichtig ist. Oder? Also solange ich Simulationen laufen lassen kann, geht das ja noch einigermaßen. Du brauchst zwar viel Energie und die Ökobilanz ist schlecht, davon ist katastrophal, aber ich muss nicht jedes Mal ein Auto in die Schlucht fahren lassen für das. Aber wenn es dann in die physische Welt geht eigentlich, da wird alles schon nochmal komplexer und komplizierter. Ja.
Was glaubt ihr, wie sich das auch mit den Daten weiter, also mit den Trainingsdaten weiterentwickeln wird? Jetzt reden wir von Heute haben wir uns das angeschaut, wie GPT-3 ausschaut, welche, mit welchen Daten, also das ist so das Urmodell von GPT, mit welchen Daten das gefüttert worden ist, und das sind halt Millionen an freien und unlizenzierten Stücken, die im Internet halt einfach wie wild zusammengeklaut worden sind und eingeschmissen worden sind. Aber da bist du ja sozusagen jetzt am Ende, weil das Internet ist abgegrast, alles was frei verfügbar war, ist drinnen. Und jetzt ging es ja darum, dass große Content-Produzenten, ja, also große Bibliotheken, Archive, Nationalbibliotheken, was auch immer, die Entwickler reinlassen in ihre Trainingsdaten und diese verkaufen. Glaubt ihr, dass es so weit kommt, dass man das macht, oder dass es dann völlig andere Modelle gibt, kleinere Modelle, die einfach was anderes kennen oder spezialisierter vorgehen können?
Ja, also ich glaube, im Bereich der Sprache ist wahrscheinlich wirklich dann irgendwann einmal der Korpus erschöpft, den man zum Training hernehmen kann, und man geht dann, glaube ich, auch teilweise dazu über, dass die Modelle sich gegenseitig trainieren und wie gut das funktioniert, da traue ich mir keine Prognose abgeben. Mhm. In anderen Bereichen, jetzt die nicht Sprache betreffen, glaube ich, da wächst der Datenberg ja ziemlich schnell nach wie vor. Wir haben immer mehr Sensoren in unserer physischen Umgebung, in Unternehmen, in Betrieben, in Fertigungsprozessen, die immer mehr Daten aufnehmen. Und wenn ich dann Algorithmen trainiere mit diesen Daten, also da wird der Datenschatz ja doch um einiges größer nach wie vor und wächst auch immer schneller eigentlich.
Vielleicht eine Zahl dazu. Ich war vor einer Zeit mal auf einer Konferenz, die sich mit dem Internet der Dinge auseinandergesetzt, und das ist diese Idee, dass ganz viel Computerkomponenten von der Ampel bis zum Fußgängerübergang bis zu Bewegungsdaten von uns allen und so weiter, eben ganz viele Sensoren, Daten produzieren, die dann in diesen Systemen verarbeitet werden. Und da schätzt die Industrie, dass es bis 2030, war damals die Schätzung, 125 Milliarden solcher Geräte geben wird. Das sind mit lauter Schätzung, glaube ich, 15 oder 16 pro Nase auf dieser Welt. Ne? Also man kann sich schon irgendwie denken, was das für unglaubliche Mengen sind und ob das, was man irgendwie noch damit machen kann. Also das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein riesen ökologisches Problem. Ne? Also die Datenmengen, die haben auch einen ganz signifikanten ökologischen Fußabdruck. Tatsächlich glaube ich auch, dass wir das sehen werden, dass Daten produziert werden, um andere Modelle oder andere künstliche Intelligenzen damit zu trainieren. Also dass sich die KIs miteinander unterhalten, ist dann irgendwie so die Schlussfolgerung, was jetzt schon ziemlich absurde Auswüchse annimmt. Ne? Also ich kann mich erinnern, Google hat da ganz am Anfang in ihr E-Mail-Programm eingebaut, dass man sich per Knopfdruck quasi eine E-Mail zusammenfassen lassen kann, damit man es nicht mehr lesen muss. Und gleichzeitig haben sie einen anderen Knopf eingebaut, wo man mit drei Stichworten dann sich eine E-Mail ausformulieren kann. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dann ist es eigentlich zweimal so eine lange E-Mail, aber der Mensch liest einmal nur drei Punkte und dort nur mehr drei Punkte. Ne? Also das ist schon irgendwie so die Absurdität dieser künstlichen Intelligenzen, die dann miteinander selber kommunizieren und keiner weiß warum.
Ja, die Fantasie ist, Suleiman, der DeepMind mitgegründet hat, ein britischer Unternehmer, von dem die Fantasie ist, dass seine KI die deine KI zum Beispiel anruft und sie dir einen Termin miteinander ausmachen. Ja, über Sprache in dem Fall, ja, weil sie wirklich anrufen. An der Stelle möchte ich gern sagen, dass wir uns ausgemacht haben, wann immer es an einer Stelle Fragen gibt oder Einwände gibt oder was zum Sagen gibt, dann bitte gern. Es kommt jemand mit einem Mikrofon, der Thomas, weil die Veranstaltung auch aufgezeichnet wird und im Freiradio, also im Freiradio ausgestreut wird. Nur dass sozusagen, wie es an der Stelle gesagt worden ist, gibt's jetzt schon was aus dem Publikum? Hat schon wer, möchte schon wer was sagen? Oder
man fragen? Man muss gleich vorher nur dazu sagen, jeder darf sagen, was er will, weil man kann das nachher ausschneiden.
Genau.
Bevor es im Radio ist.
Das war das essentielle Danke.
Und ruhig auch mit vollem Namen, genau, weil die Zuschauerfragen werden neu eingesprochen fürs Radio. Also ihr dürft euch jetzt wirklich überhaupt, ihr müsst euch überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen.
Danke.
Aus dem Publikum meldet sich ein Besucher zum Thema Musik zu Wort. Wie geht man mit Musik um, die von KI komponiert wird? Wen verklagt man, wenn ein Künstler geistiges Eigentum mit Hilfe der KI stiehlt?
Die KI.
Die KI.
Nur die KI. Das ist die kurze Antwort. Aber
nur die KI.
Vielleicht nehmen wir das, den Kommentar gleich irgendwie auf und sprechen kurz was an, was ganz interessant ist im Zusammenhang mit KI, nämlich die Frage, was ist denn noch Kreativität? Ne? Also wenn seit Bach in der Musik eh schon alles gemacht ist, dann muss man sich die Frage stellen, gibt es überhaupt noch menschliche Kreativität in der Musik seit Bach? Und wahrscheinlich würde man jetzt alle sagen, ja, das geht schon noch. Ne? Aber in ähnlicher Weise kann man natürlich auch über KI nachdenken, ne? Und sagen, ja, was ist an ein Output von einer KI irgendwie kreativ, nachdem sie ja wahrscheinlich einfach in verschiedensten Arten und Weisen das zusammensetzt, mit dem es trainiert worden ist. Und man kann jetzt sagen, wieder, das ist so wie mit Bewusstsein oder mit Intelligenz, je nachdem, wie man Kreativität versteht, ist es entweder kreativ oder vielleicht eher nicht so kreativ oder vielleicht auch nur zufällig. Ne? Und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch nie eindeutig lösen oder entscheiden können. Aber dieses Spannungsfeld der Kreativität und dieser Verknüpfung von was schon da ist in was Neues, hat natürlich jetzt mit diesen künstlichen Intelligenzen eine neue Facette bekommen, weil das genau das ist, was die künstlichen Intelligenzen tun. Also wir werden um dieses Thema nicht herumkommen. Du hast es schon kurz angesprochen, ein zweites großes Thema dazu sind natürlich Urheberrechte, wo man auch sagen muss, es schaut jetzt mit dem Datenkorpus, es schaut schon so aus, dass wahrscheinlich ganz, ganz viele Daten in diesen Modellen eigentlich nicht den Modellen gehören, sondern vielleicht uns Menschen. Und in dem Fall ist es natürlich jedes Ding, das ChatGPT sagt, ein Plagiat. Ne?
Das wird man nicht mehr rauskriegen aus dem Modell.
Genau.
Das ist jetzt da drinnen und also das ist auch schwer umzukehren eigentlich. Aber auch schwer zu beweisen, weil man es nicht 1:1 rausholen kann. Also ich kann jetzt in ChatGPT schwer fragen, wo er diese Passage her hat. Ich meine, die neueren Modelle sind ja verbunden mit dem Internet und geben auch Quellen dazu dann immer, die live quasi das Internet browsen. Aber wirklich die Trainingsdaten herausbekommen ist nicht so einfach. Mhm. Also,
das finde ich ganz, ganz wichtig, weil gestern ist ja bekannt geworden, dass der KI, also der AI Services Act von der Europäischen Union verabschiedet worden ist, oder ich glaube sogar in Kraft tritt, aber das weiß ich jetzt nicht. Und da wird, also das zentrale Element da drinnen ist, dass das Löschen von Inhalten einfacher werden wird. Und das ist wirklich spannend, weil das Löschen von Trainingsdaten, da bin ich deiner Meinung, wird fast nicht gehen, weil wie soll man da rausfinden, ob das drinnen ist? Weil die KI generiert ja nicht die Trainingsdaten 1:1, sondern die setzt aus den Trainingsdaten von dem Text ein Token oder ein Wort, von dem anderen Text zwei Wörter und vom dritten Text nur einmal vier Wörter zu einem einzigen Satz zusammen. Ja, das ist fast unmöglich. Ja, das ist echt fast unmöglich. Und die Frage sozusagen, wer verklagt da jetzt wen, die wird ganz sicher in den nächsten Jahren, das werden alles Einzelfallentscheidungen vom Gericht sein. Das Recht muss gesprochen werden, das entwickelt sich auf Basis sozusagen von einem einzelnen Gesetz und ist mit Sicherheit, derzeit gibt es in Österreich das Schöpferprinzip, also der das Werk schöpft oder kreiert, ist der Urheber und hat damit ein Recht da, auf also dieses intellektuelle Eigentum zu begründen. Wer ist da der Schöpfer? Ja?
Ja.
Wer ist der Autor? Ja? Wer ist die Autorin?
Und vielleicht noch, Entschuldigung, ich weiß, einen ganz letzten Satz noch dazu. weil es auch eine Eigenschaft ist, die künstliche Intelligenz auszeichnet. Oft können wir Menschen nicht nachvollziehen, wie die künstliche Intelligenz tatsächlich zu ihrem Output kommt, was das Ganze noch schwieriger macht. Ne? Also nicht einmal die, die es programmiert haben, können dann im Nachhinein sagen, wie diese Ausgabe von ChatGPT tatsächlich zustande gekommen ist. Das hat was mit der Komplexität des Systems zu tun, aber auch mit der Art des Systems. Und das verunmöglicht zusätzlich diese Idee, dass man feststellt, woher das kommt und dann vielleicht noch Ansprüche stellen könnte, dass das irgendwie meins ist, was ChatGPT da verlangt. Entschuldige, ich glaube, da war eine Frage da.
Eine weitere Frage aus dem Publikum. Wenn KI aus dem Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer lernt, ist sie dann nicht ein Spiegel der Gesellschaft, vielleicht ein Spiegel für die Intelligenz der Gesellschaft?
Ja, ich würde jedenfalls sagen, es spiegelt auf jeden Fall nicht. Die großen Sprachmodelle sind im Endeffekt mit einem Dump vom Internet, also mit den Daten vom Internet gefüttert worden eigentlich. Nicht? Und es ist auch ähnlich intelligent eigentlich, wenn man es jetzt einmal roh verwendet, wie das Internet eigentlich. Und ich weiß nicht, wer unterwegs ist in diversen Foren, im Internet findet man fast alles, also von sehr schön geistigen Sachen bis zu ganz schlimmen, grauslichen Sachen eigentlich. Ja. Und die sind auch drinnen in diesen Sprachmodellen. Ja. Also es ist
ich frage mich gerade, ob diese Spiegelmetapher wirklich in beide Richtungen funktioniert. Ne? Also wenn ich in einen Spiegel lache, dann ist ja auch nicht der Spiegel freundlich, sondern quasi nur das Abbild von mir. Ja. Ne? Und deswegen kommt mir auch vor, ist nicht alles, was quasi das zurückgibt, was ich intelligenterweise sage, ist auch intelligent. Ne? Also, oder nicht intelligent. Und das kommt jetzt wieder so ein bisschen zu dem zurück, ne? Was heißt intelligent sein? Ist intelligent sein beschränkt sich vielleicht nicht nur darauf, dass man irgendwas Intelligentes wiedergeben kann. Wenn man intelligent so sehen will, dann ist es wahrscheinlich so. Ne? Aber ich glaube, die Spiegelmetapher zeigt auch irgendwie, dass man mit diesen Zuschreibungen vielleicht ein bisschen vorsichtig sein soll.
Und es ist ein bisschen mehr so ein Rummelplatz-Spiegel eigentlich, der verzerrt. Nicht? Also es ist nicht 1:1 ein klares Bild, was zurückgeworfen wird, sondern es ist schon, die Proportionen stimmen nicht mehr so wirklich zusammen eigentlich.
Ja, das ist eine schöne Metapher. Danke.
Zum Thema Sprache kommt eine Frage aus dem Publikum. Wenn KI auf sprachliche Beiträge aus dem Netz zurückgreift, gibt es dann Überlegungen dazu, dass KI ja auch tendenzielle Inhalte, Klischees oder Vorurteile zum Beispiel, reproduziert?
Also das ist genauso und man kann das nicht verhindern. Also tatsächlich ist es so, dass ganz viel künstliche Intelligenzsysteme die Welt reproduzieren, spiegeln, sind wir wieder dabei, und sie in vielen Dingen auch noch zusätzlich überhöhen. Und deswegen hat man auch ganz viele Systeme geschaffen, die sehr schnell sehr rassistisch geworden sind, die sehr schnell soziale Ungerechtigkeiten überhöht haben, weil es in den Daten vorhanden war und die künstliche Intelligenz dieses Muster wahrgenommen hat und in der Ausgabe dann quasi überhöht hat. Das ist tatsächlich ein großes Problem an dem, mit was füttert man denn diese künstliche Intelligenz? Füttert man die künstliche Intelligenz mit den Daten, wie die Welt ist? Oder sollte man sie vielleicht mit den Daten füttern, wie die Welt sein soll? Und das ist ein großer Unterschied. Ne? Es gibt natürlich jetzt, sage ich mal, technische Mittel, um da die gröbsten Dinge vielleicht einzufangen. Die modernen Sprachmodelle wie ChatGPT, die haben alle Sicherheitsleitplanken rechts und links programmiert, dass sie irgendwie nicht in diese Fahrwässer hineinkommen. Aber das ist sehr viel Arbeit, solche Systeme dann quasi in einer Spur zu halten, wo man sagt, das ist sozial verträglich. Und es gibt auch viele technische Versuche, die Daten an sich vorher schon so zu bearbeiten, dass sie als Trainingsdaten weniger von diesen ungewollten diskriminierenden Eigenschaften vielleicht drinnen haben. Ne? Aber das ist recht kompliziert und das wird man jetzt nie ganz wegkriegen, würde ich mal sagen.
Aber ganz, ganz nüchtern betrachtet ist das in den historischen Daten enthalten. Weil wir haben keine Geschichte des Matriarchats. Ja? Also ja. Deshalb wird sozusagen die Frauenvorherrschaft nicht drinnen sein.
Das ist das,
was du gesagt hast, sozusagen, was man möchte und was real abgebildet ist. Ja? Also und ein Teil ist, das haben Sie angesprochen, ein Teil sozusagen, wie man mit ungewünschten, ungewollten Ergebnissen umgeht, ist eben das menschliche Training, also Daumen auf, rauf, Daumen runter. Bin ich mit dem, was die KI generiert, zufrieden oder unzufrieden? Und da gibt es auch einen Begriff dafür, das heißt Human Reinforcement Learning. Das ist sozusagen schon eingepreist in die Programmierung, dass wir alle, die wir die KI bedienen oder mit ihr arbeiten, der KI eine Rückmeldung geben, ist das okay oder ist das nicht okay.
Das ist vielleicht auch ein Punkt, wenn wir jetzt schon bei den Eigenschaften, wir glauben sie schon langsam im Gespräch zusammen von KI sind, man vergisst oft, wie viel menschliche Arbeit in KIs drinnen steckt. Ne? Also das ist jetzt nicht nur eine Maschine, die da irgendwie ihre Berechnungen macht für Wochen und Monate, wie du richtig sagst, ne? Sondern da gibt es, so wie OpenAI das auch gemacht hat, dieses Kontrollieren der Maschine und der Maschine beibringen, was ist gut und was ist eine gute Antwort, was ist eine schlechte Antwort. Und jedes Mal lernt die Maschine quasi dabei. Dieses Lernen ist eigentlich eine sehr, oder wird von Menschen gemacht. Und in dieser Trainingsphase wird es von ganz, ganz vielen Menschen gemacht, die ganz, ganz schlecht dafür bezahlt werden. Ne? Und genau. Da gibt es tatsächlich eine ganze Bandbreite von prekären Arbeitern in sehr schlecht verdienenden Ländern, die quasi diese Lernarbeit für OpenAI oder für wen auch immer irgendwie betreibt, damit das System dann weiß, was gut ist und was nicht gut ist.
Also für ChatGPT gab es da eine Recherche, die haben ein kalifornisches Subunternehmen angestellt, OpenAI, und das kalifornische Subunternehmen hat dann nach Kenia outgesourced und hat da die Clickworker gehabt, englischsprachiges Land eigentlich, Kenia glaube ich nicht, die den ganzen Tag dann das Ungefilterte gelesen haben, was da rauskommt eigentlich. Und auch von ihren Erfahrungen berichtet haben und durchaus schlaflos und psychische Probleme gekriegt haben von dem, dass sie das den ganzen Tag lesen haben müssen. Also wir kriegen da schon eine gefilterte Version jetzt, die uns zur Verfügung steht wird eigentlich.
Auch nicht so eine nette Arbeit, ne? Wenn man irgendwie den ganzen Tag da sitzt und sagt, na, rassistisch, nicht rassistisch, furchtbar. Rassistisch, rassistisch.
Pornografisch, etc. Furchtbar. So, genug Schatten. Wir wollten eigentlich über sinnstiftende Anwendungen sprechen.
Die Lichtzeiten.
Über die Lichtzeiten, genau. Was fällt uns da ein? Spontan.
Also ich glaube, dass vieles der Dinge, die wir jetzt irgendwie besprochen haben, schon auch die Stärken von künstlicher Intelligenz zeigt. Ne? Diese Kontextblindheit, indem sie nicht sieht, was das eigentlich für Daten sind, weil es ist ja egal, ob das Sprache ist, ob das Musik ist. Im Hintergrund wird das alles in Zahlen übersetzt und dann gibt es irgendeinen Algorithmus, irgendeine Berechnung, die durchgeführt wird und da kommt was raus. Und diese Kontextblindheit ist manchmal ein Problem, zum Beispiel rassistische Aussagen, aber manchmal ist sie eben auch etwas, was wir Menschen nicht leisten können. Und in diesen Fällen, glaube ich, ist es eine ich würde fast sagen, eine Komplementärintelligenz. Ne? Es ist was, was wir ganz, in dem wir ganz schlecht sind, weil wir immer sehr geprägt sind und immer alles gleich interpretieren, was wir hören. Wenn jemand diese Kontextblindheit mit ins Spiel bringt, dann kann man über manche Dinge vielleicht anders nachdenken oder sieht andere Muster. Und ich habe vorher mal gesagt, gerade dieses Mustererkennen ist eine Riesenstärke und wir werden das wahrscheinlich in der Bewältigung der Klimakrise brauchen, um zu verstehen, wo unsere Energie hingeht, wo unsere Ressourcen hingehen. Und das ist ein riesengroßes, sehr komplexes System, in dem es darum geht, die effizientesten Muster ausfindig zu machen. Und ich glaube, gerade in diesen Anwendungen ist es schon so, dass uns diese Art Technologie wahrscheinlich sehr weiterhelfen wird und auch unentbehrlich wird, um solche Herausforderungen zu meistern.
Sind wir beim Thema Verantwortung, dass wir das auch wahrnehmen, dass es sinnstiftende Anwendungen überhaupt gibt für die KI und die auch definieren und dort überlegen, welche Daten haben wir, was können wir da draus machen. Was ist sozusagen in deinem Bereich, was wäre sinnstiftend für die?
In meinem Bereich, also der Bildung quasi. Genau. Ja. Ja, in der Bildung, glaube ich, kommt ganz viel auf uns zu. Also dieses reine Reproduzieren, das wird immer weniger werden. Nicht? Also dass man einfach Wissen wiedergibt, das macht eben die KI ganz gut. Auch wenn sie es, wie gesagt, immer ein bisschen verzerrt. Ja. Und dann aber, als Lehrer kennt man die Kompetenzanforderungen. Wir haben dann Wissen transferieren in neue Felder und dann quasi Wissen beurteilen oder Aussagen beurteilen und kritisch beurteilen, bewerten und Entscheidungen treffen. Und ich glaube, in die Richtung hin muss man quasi unsere Schüler, unsere Kinder trainieren, dass sie selber sich einen Kompass schaffen können eigentlich, wie die Welt aufgebaut ist, was gibt es in der Welt und die Aussagen, die auf sie zukommen, dann auch beurteilen können, mit dem umgehen können. Nicht alles für bare Münze nehmen, was sie lesen oder hören, das wird immer schlimmer, also immer wichtiger werden. Die Medienkompetenz ist in den letzten Jahren mit Social Media schon ganz wichtig geworden. Und jetzt, wo Videos und Bilder quasi beliebig produzierbar sind, wird das noch ganz viel extremer werden, dass man wirklich abschätzen muss eigentlich. Wo kommt die Information her? Was heißt das? Wer profitiert von diesem Framing, wie etwas präsentiert wird eigentlich? Was ist Framing? Warum kann ich Informationen so oder so präsentieren? Und es kommt ganz eine andere Aussage raus eigentlich dann schlussendlich.
Eigentlich ist es wichtiger denn je, dass man sozusagen auf das Kernbildung und auf das Kernwissen zurückgreift. Bildungskanon, Stichwort, oder?
Ja, also ein gewisses Grundlagenwissen wird schon notwendig sein, ja. Also ich verwende es im Unterricht, in meinem Unterricht fürs Programmieren eigentlich. Nicht? Und da muss ich mir natürlich auch viel die Frage stellen, was lerne ich jetzt meine Schüler noch im Programmieren und was nicht. Also ganz spezifische Syntax lerne ich ihnen nicht. Sie müssen Konzepte verstehen und ich fokussiere mich nicht auf bestimmte Programmiersprachen eigentlich. Das wird eh immer mehr auch mit natürlicher Sprache funktionieren. Aber sie müssen halt die Strukturen, die Logik dahinter schon, die Grundlagen zumindest verstehen, wie diese Denkweise ist eigentlich.
Da gibt es jetzt sozusagen Störfeuer, weil die, man liest immer von der No-Code, Low-Code-Gesellschaft. Also das heißt im Wesentlichen, dass man eigentlich nicht mehr programmieren muss, um dann Gebilde wie ChatGPT aufzubauen. Das stimmt natürlich nicht. Aber was es macht, ist, glaube ich, so wie bei den Texten, einen ersten Aufschlag machen. Und dafür musst du ja umso besser programmieren können, um erkennen zu können, welche Fehler da drinnen sind, oder?
Genau, eben genau. Zu beurteilen auf jeden Fall.
Dem würde ich gern widersprechen.
Okay.
Ich bin ganz froh, dass wir irgendwie das nicht geschafft haben, dass wir alle unsere Kinder Programmieren beigebracht haben. Weil ich glaube, ein bisschen so wie du sagst, ne? Ich glaube, es ist viel wichtiger geworden zu verstehen, wie Systeme funktionieren. Und ich glaube, dieses Handwerk des Programmierens, das vor 10 Jahren irgendwie noch in den Schulen quasi hineingestellt worden ist und gesagt, ihr müsst jetzt alle programmieren können und das ist Gott sei Dank schiefgegangen, das wird man nicht mehr brauchen. Ne? Ich glaube, die digitale Grundbildung ist viel gescholten worden, funktioniert auch nicht gut, weil wenig Lehrer in den Schulen sind, die das wirklich auch unterrichten können. Aber grundsätzlich, glaube ich, versucht sie schon das Richtige zu tun, nämlich Medienkompetenz zu stärken, ganz wichtige Grundeinstellungen mitzubringen, kritisches Denken. Es lehnt sich schon ein bisschen so an dieser humanistischen Bildung auf, ne, dass man sagt, naja, wenn wir mit diesen ganzen Dingen konfrontiert sind, ob ich jetzt programmieren können muss, ist, das würde ich jetzt bezweifeln, aber ich, wenn ich jetzt verstehe, wie diese Systeme funktionieren im Großen, dann kann ich beginnen, damit das einzuordnen, was ich von diesen Systemen zurückkriege.
Aber ich würde zum Beispiel, ich kann nicht programmieren. Wenn ich mir jetzt einen Code schreiben lasse, das mache ich manchmal, dann erkenne ich nicht, welcher Fehler drinnen ist. Das habe ich eigentlich gemeint. Also ich kann den Code irgendwo implementieren, soweit reicht meine Kenntnis, aber ich kann dann, wenn dann was nicht rund läuft, kann ich nicht erkennen, an welcher Stelle ich verändern müsste, adaptieren müsste. Das habe ich, das war eigentlich gemeint.
Ja. Ja. Aber das ist auch schon was man, also das kennen wir auch schon ganz lange, ne? Also wenn irgendwie, was ist, mein Auto kaputt ist, dann ja, muss ich mich auch nicht mit dem Kolben auskennen.
Genau.
Ne?
Ja, sehr richtig. Ja. Stimmt, das Argument.
So kann den Motor dort einbauen und hoffen, dass er funktioniert.
Aber du hast den nicht selber gebaut, dein Auto. Also in dem Fall müsstest du es selber bauen eigentlich.
Ja, aber das hat ja einen anderen Hintergrund. Ne? Das ist ja eigentlich, weil man selber was ausprobieren will und nicht, weil man irgendwie selber wirklich ein Produkt entwickelt oder so. Ne? Also es wird auch immer Leute geben, die gut programmieren können und das wird man brauchen können und das alles. Ne? Aber ich finde, jetzt das zu einer Bildungsfrage zu erheben, wo man sagt, man geht wirklich breit in die Schulen rein, da finde ich es viel wichtiger, dass jeder 2 Stunden Philosophie und ein bisschen kritisches Denken mitkriegt. Ne?
Da ist die Scheinwerfer sind so stark, dass ich es nicht sehe. Ja, gell?
Ja.
Der Frage.
Gerade Bildung, es ist schon einmal das gefallen, dass man nur 3 Wörter braucht, um ein ganzes E-Mail zu schreiben, ist vielleicht dann der Bildungsauftrag, dass man the best description quasi lernt, also dass man nur das lernt, wie man am besten beschreibt, was man will. Also weil gerade künstliche Intelligenz kann auch wahnsinnig gute Büdel kreieren, nur muss man eben genau wissen, was, wie beschreibt man das am besten, was man will.
Ja, also ist aktuell gerade ein großes Thema, glaube ich, wir haben heute einen Workshop dazu gehabt eigentlich, wie man so ein Textmodell, jetzt ein, auch na, Bildmodelle haben wir, Bildgenerierung haben wir auch gehabt, ja. Wie man dem sagt, mehr oder weniger, was man will, Prompt Engineering, ja, nennt man das jetzt. Ja. Es kann aber durchaus sein, dass das ein sehr kurzlebiges Feld ist, dieses Prompt Engineering, weil es verbessert sich ja auch ständig eigentlich. Ja. Also das ändert sich dann relativ schnell. Ja, also ob das jetzt die wahre Skill ist, die über längere Zeit Bestand hat, das traue ich mir auch nicht zu sagen. Ja. Anpassungsfähigkeit, also allgemein aufgeschlossen sein, Interesse sorgen an der Außenwelt, die Welt erfassen, probieren und immer wieder Neues dazulernen. Ich glaube, also so eine Grundhaltung ist auf jeden Fall ganz wichtig.
Aber da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, die Description, also sozusagen wissen, was man will. Das spielt schon ein bisschen ein, was wir uns auch noch für heute vorgenommen haben. Sozusagen, wie behauptet sich der Mensch in diesem Umfeld mit der von ihm geschaffenen Maschine? Ist man da ohnmächtig ausgeliefert? Hat man ein Handlungstool in der Hand? Aber es, glaube ich, gibt noch eine Frage zu dem vorher und dann kommen wir zur Macht und Ohnmacht vom Menschen.
Ja, Reiche Richard, mein Name. Christopher, du hast den Begriff der Kontextblindheit als positive Seite der KI eingeführt. Für mich heißt das so etwas Ähnliches wie Objektivität, sehe ich das richtig? Dass die KI objektiver an eine Sache, an ein Thema, an eine Meinung rangeht, als wir Menschen es tun?
Ich würde das nicht Objektivität nennen. Aus dem Grund heraus, weil ich glaube, also irgendetwas in Zahlen zu gießen, ist jetzt per se nicht objektiv.
Ja. Ja.
Also man muss sich überlegen, was man misst, wie man es misst und wohin man es dann abspeichert. Und alle diese Schritte sind jetzt nicht besonders objektiv, sondern haben mit ganz vielen Entscheidungen zu tun, die man sehr subjektiv trifft. Also ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass es objektiv ist. Es ist nur etwas, was Maschinen anders machen als Menschen.
Also eine vorurteilsloser vielleicht?
Bitte?
Sie gehen vorurteilsloser an das Ganze ran?
Das Das ist mir fast zu positiv besetzt. Okay. Ist ja auch ein Vorurteil. Ne? Also ich meine, wir sehen das ja auch irgendwie, weiß nicht, wie viele Menschen haben irgendwie Sportuhren und überwachen ihr Trainingsprogramm und vermessen sich selber. Und diese Vermessung des Menschen ist jetzt auch nicht vorurteilslos, ne? Sondern das ist eine gewisse ideologische Idee, ein gewisses Menschenbild, das damit ausgedrückt wird. Mhm. Und man schaut auf dieses Phänomen Mensch halt durch Zahlen drauf. Ne? Wenn Menschen auf andere Menschen schauen, dann denken sie ganz wenig oft in Zahlen. Schauen anders auf Menschen drauf. Das haben ein anderes Menschenbild kommt da zum Tragen. Und ich glaube, ich will jetzt gar nicht sagen, dass eines objektiv ist und das andere subjektiv ist. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Ich glaube, es ist nur anders. Mhm. Und das birgt eine Chance. Also es ist auf der einen Seite, kann es sehr gefährlich sein, aber es birgt eine Chance, dass es manche Dinge anders anschauen kann, als wir Menschen das können. Und wenn wir es verstehen, diese komplementäre Sichtweise dazu zu nutzen, um zu besseren Entscheidungen zu kommen zum Beispiel, dann wird das für mich ein positives Beispiel sein. Ja? Wenn wir uns dieser anderen Sichtweise irgendwie unterordnen und sagen, okay, wir verstehen uns selber jetzt auch nur mehr in Zahlen, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Ja? Also ich glaube, das mit der Kontextblindheit, das kann ein Fluch und Segen sein. Und ich würde es nicht gerne objektiv nennen.
Okay, danke.
Ist nur eine Frage? Ich sage es echt voll schlecht.
Nein,
danke. Da würde mich eure Meinung interessieren. Es gibt eine Studie, die sagt, dass die generative KI, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also die Texte, Bilder, Videos, Stimmen etc. Generieren kann oder erzeugen kann, dass die in Unternehmen vor allem die Mittelschicht sozusagen, also die eher durchschnittlich arbeiten, Systemerhalter einfach deren Leistung verbessert. Und Spitzenleister oder Höchstleister nur signifikant mehr Output oder einen verbesserten Output leisten können. Das ist nur jetzt unabhängig davon, ob wir das als Fluch oder Segen bezeichnen, diese Statistik. Aber sozusagen, das könnte ja auch ein Potenzial haben, dass bei gleicher Ausbildung Leute, die einfach unterdurchschnittliche Arbeit oder durchschnittliche Arbeit abgeliefert haben, sie verbessern. Ist ja ein Wert an sich, oder? Zum Beispiel.
Also mir erscheint es recht plausibel eigentlich, dass dem so ist. Ja. Also man sieht es zum Beispiel, glaube ich, bei Videoproduktion auch oder so, oder was man früher, wo früher große Kameras notwendig waren und technologisches Knowledge, dass man das bedient und alles. Da gibt es jetzt Leute, die einen Social-Media-Kanal betreiben und guten Content schaffen, also hochqualitativ hochwertigen Content, und den mit Smartphones machen und den das nachbearbeiten können und keine professionellen Cutter sind, die da jahrelang durch Ausbildung gegangen sind. Also, aber gute Ergebnisse liefern. Ja.
Also. Christopher, das geht in Richtung fit machen.
Ja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man diese prognostizierten und versprochenen Produktivitätsgewinne durch KI wirklich bald sehen. Ich glaube, dass so wie die Digitalisierung bis jetzt ja auch viel Arbeit produziert hat und nicht nur viel Produktivität produziert hat, wird die KI auch nicht nur quasi alles besser machen und alles viel produktiver machen. Da bin ich ein bisschen, weiß ich nicht, das würde ich mir gerne anschauen in 10 Jahren, wie das wirklich ausschaut. Ne? Ich kenne da auch keine Studien dazu, die das jetzt anschauen würden. Also fit machen, was heißt fit machen? Ich glaube, wir werden uns alle irgendwie darauf einstellen müssen, dass künstliche Intelligenz gekommen ist, um auch zu bleiben. Das wird Teil unserer Lebenswelt sein. Und wir werden uns alle irgendwie überlegen müssen, wie wir damit umgehen, wie wir uns selber sehen. Ich glaube, es liegt viel Verantwortung nicht nur in denen, die diese künstliche Intelligenzen programmieren, sondern es liegt auch viel Verantwortung, wie wir sie benutzen wollen, wie sehr wir unser Leben gestalten wollen. Das ist ja auch die große Frage. Und natürlich auch, ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir heute noch gar nicht irgendwie gestreift haben, wie wir uns als Gesellschaft wehrhaft zeigen wollen und können gegenüber Dingen, wo wir sagen, das wollen wir gesamtheitlich eher nicht. Und weil du den Digital Services Act heute schon angesprochen hast, es ist der europäische AI oder KI-Gesetzesentwurf ist jetzt in den letzten Zügen, der wird in den nächsten Monaten beschlossen. Es liegt jetzt, glaube ich, kaum mehr was im Weg an einer politischen Einigung. Und dann ungefähr in den nächsten 2 Jahren soll er in Kraft treten. Das hört sich jetzt lange an, aber aus einem guten Grund ist Legislative immer langsam. Und das soll auch so sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, dass wir uns über Regeln, gemeinsame Regeln und über Gesetze auch verständigen, was wir gern hätten. Und nicht so tun, als wie wenn alles, was digital gemacht wird, unausweichlich wäre.
Aber die Debatte findet ja nicht statt. Es findet ja keine Debatte statt, wie wir das als Gesellschaft haben wollen, welche Rolle der Mensch hat, wenn die Maschine alles viel besser und viel schneller machen kann. Wie kann man das ankicken?
Gibt einen schönen Ausspruch von Melvin Kranzberg, der hat mal gesagt, die Technologie ist nicht schlecht und nicht gut, sondern aber sie ist ganz bestimmt nicht neutral. Und das deutet so ein bisschen auf das hin, wie politisch Technologie ist, ne? Und immer schon war. Und dass man als Technologe nicht sagen kann, ich baue es nur und dann drehe ich mich um und was ihr damit macht, ist mir wurscht. Und dass sich auch die Politik viel mehr in die Gestaltung von Technologie einmischen muss, weil es ist ein gesellschaftliches Thema. Also was mit unserer Gesellschaft passiert. Ich glaube, es gibt kaum so einen signifikanten Teil unseres Lebens, der so weit außerhalb unserer demokratischen Prozesse liegt, wie Technologieentwicklung. Und du hast recht, ich glaube, wir haben diese politischen Arenen, wo wir uns über diese Zukünfte, die wir uns da irgendwie vorstellen wollen, die haben wir nicht. Und das ist was mich sehr interessiert, wo man diese schafft. Ich glaube, im Kleinen geht das, wenn man so Designprozesse gestaltet, wo man wirklich sehr partizipativ Leute mitnimmt und darüber nachdenkt, was man haben will. Aber je größer das wird, desto schwieriger wird es, desto komplexer wird das in der Gesetzgebung. Ich glaube, auf EU-Ebene, man ist ja oft irgendwie so, weil man es gelernter Österreicher sagt man immer so, aber ich glaube, dort funktioniert das eigentlich nicht schlecht. Also da gibt es sehr viel Konsultation und auch sehr gute Prozesse, die sind langsam, aber das ist oft gar nicht so schlecht. Also gerade zum EU-AI-Act hat es ja viele Proposals gegeben, viele Vorschläge, die eingebracht worden sind, viel Debatte und Diskussion.
Da habe ich die politische Debatte sehr, sehr genau verfolgt und es war sehr interessant, weil gezogen hat sich die politische Einigung, also im Trilog zwischen Rat, Parlament und Kommission war Anfang Dezember. Und warum sie das so lang gezogen hat, war dann eigentlich ein guter Grund, ja, oder ein unterstützenswerter Grund eigentlich zumindest für mich. Da ist es darum gegangen, soll man Gesichtserkennung auf öffentlichen Plätzen zulassen, ja oder nein. Und da gab es das Parlament, das sich massiv dagegen gestemmt hat. Und der Kompromiss, der dann rausgekommen ist, für Polizeiaktionen sehr wohl. Jetzt ist die Frage, ob man auf Demos dann überwacht wird. Das ist auch eine Polizeiaktion, weiß ich nicht.
Ja. Die Exekutive möchte das immer gern.
Aber das ist zumindest ein guter Grund, warum man so lange herumfeilscht und diskutiert und debattiert.
Ein zentraler Punkt da war ja, ab wann das gemacht worden darf. Ob es einen richterlichen Beschluss braucht, um sowas einzusetzen oder nicht. Diese Debatte haben wir ich weiß nicht, mit der Rasterfahndung vor 30 Jahren gehabt.
Schon gehabt.
Also das ist alles nicht neu und es ist natürlich, es gibt ein öffentliches Sicherheitsbedürfnis, es gibt verschiedene Meinungen, wie man damit umgehen soll und ich glaube, das ist schon okay, dass solche Dinge dann halt auch ein bisschen brauchen. Und ich will aber trotzdem sagen, die EU ist in dieser Sache eigentlich weltweit schon eigentlich fast am weitesten. Mhm. Also es gibt kein anderes wirtschaftliches Gebiet, das jetzt in der Regulierung von künstlicher Intelligenz so weit ist wie die EU.
Und wir haben ja gehört, also ich meine, die künstliche Intelligenz baut auf die Daten auf, oder? Und da haben wir eine Gesetzgebung schon seit Jahren, die DSGVO und dann Digital Markets Act und dann Digital Services Act und da passiert ja was. Da gibt es die Prozesse von Max Schrems gegen Facebook, Europe gegen Facebook und so. Also das haben wir eigentlich schon global gesehen in einem gelobten Land, wo es da auf China auf der einen Seite, die das staatlich umsetzen und in die USA auf die anderen Seite, wo die privatwirtschaftliche Überwachung ein ganz anderes Ausmaß hat wie bei uns eigentlich.
Ich würde noch zum Thema Partizipative oder Partizipation was sagen, weil man sich immer versucht zu sagen, ja, die Politik in dem Fall tut es nur regulieren. Ich war kürzlich eingeladen im Parlament zu einem Roundtable, da ging es um Partizipation, da ging es um KI und Frauen und da waren nur Expertinnen. Und das Ziel sozusagen war, dass die Politik, die dazu eingeladen hat, aus den Expertinnenmeinungen Gesetzesvorschläge macht oder Handlungsanleitungen, Aktionen ableitet. Das habe ich sehr, sehr interessant gefunden, weil der Open Innovation Ansatz sozusagen eher in der Wissenschaft sie durchgesetzt hat und in der Politik nicht. Da gibt es halt Konsultationen und Einladungen, dass Interessensvertretungen ihre Meinungen abgeben können. Das war ganz spannend im Zusammenhang mit KI. Und das, glaube ich, ist ja etwas, wie man wegkommt von der Privatisierung der mächtigen Tools hin zu einer Demokratisierung. Mhm. Das ist sozusagen Gegenstand Kerngegenstand deiner Forschung.
Ja, ich glaube schon, dass es viel interessante Formate auch gibt, die diesen politischen Raum öffnen können. Also der Philipp Nawal hat mal ein gutes Buch darüber geschrieben, über solche, wie hat das genannt, glaube ich, Bürgerbewegungen oder partizipativen Formate irgendwie geschrieben. Und ein Beispiel davon war zum Beispiel, wie es versucht haben, das Abtreibungsgesetz in Irland irgendwie neu zu gestalten. Und das ist ein jahrzehntelanger Grabenkrieg gewesen dort und die haben das über ein Bürgerforum dann geschafft. Die haben 100 Leute repräsentativ ausgewählt und die haben sie, weiß ich nicht, an fünf Wochenenden gemeinsam eingesperrt und die haben versucht, dort einen gangbaren Weg herauszufinden. Also es gibt schon einige Überlegungen und Formate, wie man sich überlegen kann, dass man auch diese großen Themen irgendwie bearbeiten kann mit einer vernünftigen Teilhabe. Also wir werden nicht immer alle mitreden können, aber es gibt schon Ideen, wie man das vielleicht besser gestalten kann, als nur alle vier Jahre
zu wählen,
ja. Und das ist auch, wir haben vor ein paar Jahren im Parlament gefragt worden, eine Reihe von Vorträgen zu halten zur Digitalisierung, ne, für Parlamentarier, um sie irgendwie ein bisschen fit zu machen. Und das ist so ein bisschen nicht auf sehr hohes Interesse gestoßen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ne? Und ich habe damals auch schon gesagt, würdest du wissen, für was die politischen Parteien in der Digitalisierung stehen? Mhm. Also ich nicht.
Mhm. Stimmt, ja.
Und ich meine, das ist wirklich mittlerweile ein sehr bestimmender Teil unserer Gesellschaft, unseres Lebens. Und wenn über Digitalisierung geredet wird, dann geht es ums digitale Amt und das ist so ziemlich das Fadeste an der Digitalisierung. Und nicht über, was macht die künstliche Intelligenz mit uns. Und dazu hört man von den politischen Parteien jetzt wenig. Ne?
Also die Piraten gibt es nicht mehr.
Die Piraten, die hat es bei uns überhaupt nicht.
Bei uns hat es nicht.
Können wir ein paar konkrete Sachen machen, die oder das Ding festmachen, was können wir jetzt tun? Also die KI ist jetzt am Arbeitsplatz, die KI ist jetzt möglicherweise in der Pflege, die KI ist in der Bildung. Was können wir jetzt tun? Wozu würden wir aufrufen?
Also auf persönlicher Ebene, glaube ich, neugierig bleiben auf jeden Fall. Also zuerst einmal Ruhe bewahren. Ich glaube, die Welt geht nicht so schnell unter. Also die KI wird nicht schnell übernehmen und uns alle auslöschen, glaube ich. Und neugierig bleiben bei den neuen Technologien und sich die anschauen, sich damit auseinandersetzen. Aber doch eine gewisse Distanz wahren. Also ich schaue auch drauf, wenn ich im Internet unterwegs bin, dass ich möglichst anonym unterwegs bin oder dass ich nicht ständig eingeloggt bin in meinem Google-Account, damit Google einmal nicht ständig weiß, was ich besuche eigentlich. Also ich verwende gar nicht Google als Suchmaschine. Ja. Und da gibt es schon seit Jahren eigentlich ziemlich viele Ansätze.
Wie man teilen eine mit uns, was du nimmst?
Ja, schick mir gerne nach. Ja. Also es gibt eine größere Auswahl. Momentan verwende ich Startpage, die ist Google ist im Hintergrund, aber meine Anfrage übernimmt und dann eine anonyme Anfrage an Google weiterschickt quasi. Also ich kriege die Power von Google, aber Google weiß nicht, dass ich bin. Das verwende ich momentan am liebsten eigentlich.
Ja. Wie kann man das redemokratisieren, repolitisieren?
Ich glaube, das ist so wie mit allen politischen Prozessen. Ne? Also man muss sich halt einmischen. Ich glaube, also erst einmal würde ich das unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie jetzt nicht die Nerven wegzuschmeißen. Ne? Also das ist, man hat schon manchmal das Gefühl, dass diese Überaufgeregtheit irgendwie, die unserer Zeit innewohnt, kommt mir vor, dort in dem Thema AI jetzt dann auch noch einmal so ein aufgedoppelt wird. Und ich glaube auch, es ist jetzt was, wo man neugierig und interessiert sein soll. Distanz waren, ja, in meinem persönlichen Umgang tue ich das wahrscheinlich auch genauso. Wir sind da privilegiert, weil wir sind jetzt in dem, was wir machen, kennen wir uns richtig gut aus. Dort, ne? Und das ist natürlich nicht was, was man von jedem erwarten kann und auch nicht erwarten darf. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch wirklich mitreden, ne? Zu Dialogveranstaltungen in der Kulturplattform kommen, genau. Mitreden, genau. Und vielleicht auch über die Generationen ein bisschen reden. Ne? Also meine Kinder sind im Gymnasiumalter und Unterstufenalter und dort so ein bisschen hineinzuhören, was bedeutet künstliche Intelligenz in dem Alter. Mhm. Was bedeutet das für die Oma? Also so ein bisschen über die Generationen auch irgendwie reden und Politik ist auch oft einmal so nur dieser kleine Kreis. Ne? Und da, glaube ich, kann man auch für sich selber einordnen und mitreden. Und dann natürlich auf einer politischen Ebene höher einmal wirklich fragen, für was stehen sie, wenn ich sie wählen soll.
Na gut, aber wenn es wir nicht wissen.
Ja. Das ist auch eine valide Antwort.
Okay. Ja, ich habe noch mal eine Frage zurück zur ökologischen Dimension. Ich habe das kurz angesprochen, der Energieverbrauch ist jetzt schon unglaublich. Ich habe da mal Zeugen gelesen, da stehen da die Haare auf. Wer? Ja, und wie wir wissen, ist Energiegewinnung gleichzeitig mit Umweltschädigung verbunden. Zumindest die bisher übliche Gewinnung von Energie bringt automatisch Umweltschäden mit sich. Wer haftet dafür? Wer kann das kompensieren? Wer muss das kompensieren? Ein ganz kleines positives Beispiel fällt mir da ein, das ist eine Besuchmaschine Ecosia, die ja in ihrem Programm drinnen hat, Urwald zu bewahren, aufzuforsten, wie auch immer. Ich kann das nicht überprüfen, ob das stimmt, aber wenigstens der Wille ist da oder der Ansatz ist da.
Ja, schwierig. Also die Kosten, die Umweltkosten werden ja generell meistens externalisiert und einfach mal in der Atmosphäre abgeladen und da haben wir jetzt nicht wirklich Verschmutzungsrechte. Es gibt auf großer Ebene, auf EU-Ebene gibt es Verschmutzungsrechte für ganz große energieintensive Unternehmen. Inwieweit man da AI-Unternehmen, so Cloud, große Cloud-Anbieter auch noch mehr in die Verpflichtung nehmen kann und sollte. Also ich bin auf jeden Fall dafür, für stärkere Regulierung da und dass die schon das auch irgendwie nachweisen müssen, dass wo sie die Energie herbeziehen und so weiter.
Aber wir haben keine globale Instanz, die das betreiben könnte oder möchte.
Aber das wäre zum Beispiel ein Punkt, oder? Dann kann man, da kann man was sagen. Ja. Dass die in Interviews, wie auch immer, dass Cloud-Anbieter ebenfalls im Zertifikatshandel sozusagen vertreten sein müssen. Mhm. Ja. Zum Beispiel eine Möglichkeit.
Auf persönlicher Ebene vielleicht nur ganz kurz. Ich meine, es muss ja da jedem bewusst sein, wann er mit dem Teil interagiert, nachher verursacht es halt auch Emissionen. Nicht? Ja. Je mehr Bilder ich generieren lasse, desto schlimmer wird es. Ja, bei Text ist es eh noch einigermaßen im Rahmen und wenn ich Bilder mache, ist es mehr. Und jetzt kommen die großen Videogeneratoren und das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, was Rechenleistung angeht
eigentlich. Hast du das Gefühl als Lehrer, wenn du darüber sprichst, dass das bei deinen Schülerinnen und Schülern irgendwie ankommt, dass sie da selber Mitverantwortung tragen?
Wenig.
Okay.
Also es
wünsche ich dir alles Gute.
Was für einen Stellenwert Autos eigentlich noch in dem Öter haben bei
aus
Statussymbolen.
Gut, danke.
Ja, es stimmt, das ist irgendwie vielleicht tatsächlich eine Schattenseite, die man jetzt nicht hell reden kann.
Ja. Das
ja. Ah ja, na ja. Dann her gleich.
An dieser Stelle wirft ein Besucher ein, dass Rechenprozesse effizienter werden und Kommunikation übers Internet auch zum Beispiel Geschäftsreisen verringere. Insofern könnte die Energiebilanz ja auch besser werden.
Da gibt es eine ganz interessante Studie dazu. Die haben sich angeschaut, wie viel Rechenleistung man pro Watt quasi rauskriegt und wie sich das in der letzten Zeit verändert hat. Ne? Und so wie Innovation halt funktioniert, geht es irgendwie exponentiell nach oben. Seit der Pandemie ist es super, dass man über exponentielle Kurven reden kann und jeder weiß, was das ist. Und genau die gleiche exponentielle Kurve haben wir im Moment mit der Rechenleistung, die wir zusätzlich benötigen für neue Dinge, die wir tun. Und wie das halt mit zwei so Exponentialkurven ist, im Moment hält sich das ziemlich die Waage. Also der Ressourcenverbrauch ist im Moment explodiert nicht, weil eben genau diese Effizienzsteigerungen in der Technologie also immer besser, also ungefähr gleich mitwachsen. Ne? Aber das ist natürlich ein sehr fragiles System. Wenn eins dieser beiden Exponentialkurven ins Hintertreffen gerät, dann schaut das gleich ganz arg aus. Und das werden wir nicht in der Hand haben. Ne? Also was da mehr, stärker, schneller zunimmt, das kann halt so oder so ausgehen. Und ich würde mich jetzt auf das Spiel nicht unbedingt einlassen. Was interessant ist, ist, dass der Sam Altman, der Chef von OpenAI, jetzt kürzlich in einem Interview zum ersten Mal auf diese diesen Ressourcenverbrauch von künstlicher Intelligenz angesprochen wurde und Stellung genommen hat und er irgendwie gesagt hat, naja, er hofft auf die Kernfusion. Ne? Also wir und es hat sich dann auch so gestellt, dass er da irgendwie Aktien hat anscheinend. es ist tatsächlich ein bisschen eine zynische Geschichte, dass wir natürlich mit diesen Entwicklungen schon auch wahnsinnig viel Schaden anstellen und das nicht ganz in der Hand haben, in welche Richtung das ausschlägt.
Da haben uns wir halt unterhalten, ob diese Entwicklung, dass das immer größere Modelle sind, die immer mehr Daten haben, ob das unbedingt so weitergehen muss oder ob man da nicht in Richtung effizientere, energieeffizientere, kleinere Systeme geht, die halt nicht alles abbilden, aber genauso effizient sind. Das werden wir auch nicht voraussagen können jetzt, aber das ist eine Möglichkeit. Weil es gibt schon Zahlen dafür und es gibt schon eine Statistik, dann höre ich schon auf, die sagen, dass die Kleinen eh besser funktionieren als die Großen.
Also tatsächlich in Europa, Mistral, ist ein so ein Versuch, das zu machen mit vielen Parametern zu trainieren, mit vielen Daten zu trainieren und dann quasi in den Anfragen nur einen kleinen Teil davon zu verwenden, damit das irgendwie nicht jedes Mal das ganze Schiff in Bewegung setzt. Und in die Richtung wird es wohl in Zukunft schon auch mit der technischen Entwicklung gehen, dass man versucht, das irgendwie effizienter zu machen. Genau. Aber das ist halt auch wieder so eine Exponentialkurve. Ne? Also ob das, was dann schneller gelingt,
weiß man nicht.
Ne?
Ja. Es gibt ja auch diese Überlegungen aus datenschutzrechtlichen Gründen, oder nicht Datenschutzrecht, aber aus Datenschutzgründen einfach, weil die Firmen ja die Daten nicht unbedingt gern außer Haus geben und in eine Cloud geben, sondern gern im eigenen Unternehmen behalten viele.
Ja,
und mit kleineren Modellen kommt man halt auf eigener Hardware quasi das laufen lassen.
Aber das, glaube ich, ist ein bisschen eine Mogelpackung, weil die arbeiten ja mit den großen Modellen und nehmen dann nur ihre Daten, mit denen sie arbeiten. Aber die Basis sozusagen ist das große LLM-Modell, also das große Sprachmodell. Das glaube ich, ist ein bisschen, ja, da redet man sich schön sozusagen. Ja.
So wie bei den Autos.
Genau.
Ja. Ja, also, ich glaube, ein Diesel-Golf hat in den 70er Jahren schon 5 Liter gebraucht. Ne?
Also, genau. Nie mehr.
Apropos Innovation.
Genau. Ist noch?
Der Sepp wollte noch.
Bitte gern.
Sepp Winter. Weil man gerade, dass man sich schön redet und Europa im Prinzip mit Gesetzgebung quasi was versucht, was meines Erachtens kaum möglich ist gegen milliardenschwere Konzerne, die nicht so wie früher einfach wie ein Monopol zu schlagen sind. Also die sind nicht mehr wegzukriegen. Und da ist der andere Ansatz, ob nicht in Europa viel zu lange im Prinzip einfach zu wenig gefördert wurde, um solche Unternehmen größer werden zu lassen. Also für mich selber noch eines der besten Beispiele, das T-Bell, die, ich glaube, in Köln daheim sind. Man glaubt gar nicht, dass das ein europäisches Unternehmen ist, wie gut die unterwegs sind.
T-Bell, muss man sagen, wer es nicht kennt, das ist ein Wahnsinns-Übersetzungstool, das kann sogar Gespräche in echt übersetzen, also wie ein Simultanübersetzer. Ist wirklich toll. Aber das war nicht die Frage.
Ja, also das gibt es ja in verschiedenen Bereichen eigentlich, dass wir nicht Technologieführer sind, oft in Europa. Und in den USA ist das sicher Move Fast and Break Things, diese Philosophie sicher tiefer verankert. Der Risikokapitalgeber, das ist alles, seit Jahrzehnten wahrscheinlich, funktioniert das in den USA schneller. Aber auch Medikamente werden schneller zugelassen dort und wie gesagt, ich persönlich bin dann eher der Meinung, lieber ein bisschen mehr regulieren und etwas langsamer. Und ich glaube nicht, dass der technologische Fortschritt zu langsam geht. Aus einer globalen Konkurrenzperspektive mag das so sein, aber jetzt.
Vielleicht zwei Sachen. Also, ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie sich Europa aufstellt, nicht dafür geeignet ist, dass man Googles hervorbringen oder was immer die großen Firmen in China sind. Und das hat auch damit was zu tun, dass dort Dinge möglich sind, die es bei uns aus gutem Grund nicht so leicht möglich sind. Also wenn ich in China große künstliche Intelligenz trainieren will mit möglichst viel Bewegungsdaten von möglichst vielen Menschen, dann habe ich dort eine relativ gute Datenbasis, würde ich mal sagen. Das ist in Europa aus gutem Grund nicht so leicht. Und deswegen ist die Innovationslandschaft, glaube ich, in Europa grundsätzlich anders und es hat sich bis jetzt noch nie bewährt, wenn man in Europa versucht hat, ein zweites Silicon Valley zu bauen. Also ich kenne das, kenn das aus London, wo man da rund um den in einem Stadtteil versucht hat, irgendwie so was Ähnliches wie Silicon Valley zu machen, und das ist alles gescheitert, weil diese Innovationskultur in Europa nicht Fuß gefasst hat. Ne? Also der Preis, um diese großen Technologiefirmen überhaupt entstehen zu lassen, ist derart hoch, dass, glaube ich, in europäischen Gesellschaften der Wille dafür nicht da ist. Und ich glaube auch nicht, dass das ein großes Problem ist. Ne? Ich glaube auch, dass es ein, man nennt es in Strategienpapieren in Europa ganz gern dieser dritte Weg, ne? Zwischen China und radikalen Märkten wie den USA, wo man versucht, naja, es geht nur nicht nur darum, dass man irgendwas möglichst schnell, möglichst effizient arbeitet, sondern eben auch die Frage, na, was ist denn eigentlich das gute Leben dazu? Was ist das, was wir in Europa uns vorstellen, wie wir in 10 Jahren leben wollen, und wie kommen wir zu der Technologie, die uns erlaubt, dieses Leben zu führen? Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer nur das nächste große Ding aus dem Silicon Valley. Ne? Also 99% von den Dingen im Silicon Valley gehen eh schief. Also das ist eh nicht so. Ne? Aber ich glaube, dass der Wettbewerbsnachteil in Europa insofern gar nicht so groß ist, weil Europa andere Technologie entwickelt als Amerika und als China. Das ist eine sehr optimistische Aussage. Und ich glaube, dass das gar nicht unbedingt ein Nachteil ist. Ne? Aber das wird auch von uns abhängen. Ne? Also wenn wir natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, wir wollen europäisches Identitätsmanagement und unsere Reisepässe werden irgendwann einmal digital und wir verkaufen diesen Auftrag an Microsoft, ja, ist ein Problem. Weil dann verkaufen wir quasi nicht nur die Innovation ins Ausland, sondern dann auch, wie man es macht. Ne? Weil ich glaube, gerade so bei so heiklen Dingen wie Identität ist wahrscheinlich was, wo man einen dritten Weg, einen europäischen Weg gehen möchte, dann wahrscheinlich schon größer. Und dann muss man es selber machen.
Ich habe jetzt mit allem recht. Es gibt nur noch zwei Dimensionen noch dazu, oder drei in dem Fall. Das eine ist, in Europa ist einfach sozusagen das Risikokapital zu geben, hat überhaupt, also wir sind eine kreditfinanzierte Gesellschaft. Wir geben kein Risikokapital. Das ist das sieht man jetzt bei den Startups, die sozusagen ganz große Accelerator oder Venture-Kapitalisten haben, die auch eher nicht aus Europa sind. Das Geld, also Sepp Hochreiter, einer der KI-Forscher in Österreich, in Linz, beklagt sie sozusagen, dass er viel mehr Geld bräuchte, um ein Modell, das viel besser ist. Also ich gebe das jetzt nur wieder, das kann ich nicht beurteilen, aber er sagt, seien sie es besser, als jetzt OpenAI produziert hat. Nur das Geld kriegt er nicht. Und ich kenne ein paar KI-Firmen, die vor gut 20 Jahren, wo noch niemand öffentlich von KI geredet hat, in Österreich probiert haben, KI aufzubauen. Zwei Produkte, also eine Firma, die sehr groß geworden ist in Österreich und die hat jetzt ein schwungfrisches Kapital braucht. Da war auch kein europäisches Geld dabei, sondern sehr internationales Geld von sehr reichen Menschen, die einfach gesagt haben, wir glauben an euch, wir geben euch Geld. Und das andere ist, Europa ist ganz, ganz gut und gleichzeitig auch schlecht im Betonen, was es gut kann. Zu der Zeit, wo wir die Datenschutzgrundverordnung oder sozusagen verhandelt haben, hat mir die Leiterin von der österreichischen Behörde gesagt, dass sie jetzt eingeladen sind ins White House. Und das war für mich völlig neu. Damals war ich noch Journalistin, das war völlig neu. Und ich habe gesagt, echt? Und was wollen die? Ich habe gesagt, ja, die Amerikaner haben jetzt gesehen, dass Datenschutz ein Asset ist. Und deshalb, und ihr kennt das gut in Europa, oder wir kennen das gut, und deshalb sind wir jetzt eingeladen worden, zu referieren, also wir monetarisieren das nicht. Wir haben kein Geld daraus gemacht, dass bei uns eben die Daten geschützt sind, dass wir nicht mit offenen Trainingssystemen arbeiten, etc. etc. Ich glaube, da ist Europa ganz schlecht, obwohl wer anderer da schon wieder einen Wert sieht, den man verkaufen könnte.
KI könne die Arbeitseffizienz erhöhen und Profite erwirtschaften. Muss man nicht darüber nachdenken, die Arbeitsleistung der KI zu besteuern, fragt ein Besucher.
Maschinensteuer, ne?
Genau.
Ist das Thema. Also ja, ich stimme Ihnen zu. Ich meine, das Thema Besteuerung von Wertschöpfung und Verteilungsgerechtigkeit, glaube ich, ist eins der Themen, die auch eng mit der Digitalisierung verwoben sind, weil dort auch ganz viel Wertschöpfung immer verschoben worden ist, aber jetzt nicht exklusiv dort zu Hause ist. Also genau diese Probleme hat es in der Industrialisierung gegeben, die hat es immer dann gegeben, wenn solche Wertschöpfungsketten auf einmal wieder einen Sprung gemacht haben und dann auf einmal tatsächlich Sachen produziert sind mit viel weniger Aufwand. Also das ist wieder ein sehr politisches, wie Sie sagen, es ist eine sehr politische Entscheidung, wie geht man als Gesellschaft damit um, wenn gemeinschaftliche Innovation, und da steckt ja viel gemeinschaftliches Geld auch drinnen, in vielen diesen Innovationen, gemeinschaftliche Innovation zu Wertsteigerungen führen, wie verteilt man diese Wertschöpfung? Und man kann das umverteilen im Sinn von mit Steuern, mit Maschinensteuern, und die Frage der Maschinensteuer mit KI wird uns, glaube ich, auch noch länger beschäftigen. Oder man kann das anders machen, aber die Verteilungsfrage ist hochaktuell. Ich habe da keine Lösung dafür, aber Sie haben völlig recht.
Der vorige Beitrag aus dem Publikum wird noch einmal präzisiert mit einer Nachfrage. Macht man sich in der Politik derzeit also wirklich keine Gedanken zum Thema Maschinensteuer für KI?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Interessensgruppen sehr wohl darüber nachdenken, was ein Fair Share ist. Also wie Überproduktivität sozusagen durch KI vergütet werden kann. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel die Gewerkschaft darüber nachdenkt.
Die Wirtschaftskammer.
Oder die Wirtschaftskammer. Mitarbeiterbeteiligung, wie ist das entstanden? Wie sind Mitarbeiterstiftungen entstanden? Das sind natürlich auch Produktivitätsgewinne und Beteiligungskonzepte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die alle drüber nachdenken. Das Licht der Öffentlichkeit haben diese Diskussionen noch nicht erblickt.
Was aus dem Silicon Valley da vermehrt kommt, wo man über technologieinduzierte Arbeitslosigkeit redet, ist halt das Universal Basic Income, oder? Also das liberale System quasi aus den USA, wo es die Tech-Eliten meistens bevorzugen oder über die es viel gesprochen wird, ist eben dieses bedingungslose Grundeinkommen.
Ein anderer Aspekt des Problems ist die Arbeitslosigkeit. So ein Einwurf aus dem Publikum. Wer übernimmt die Verantwortung für Arbeitskräfte, die in Betrieben von der KI ersetzt werden?
Aber ich glaube, das ist die zwei Möglichkeiten, die da jetzt aufgepoppt sind. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr. Ne? Sind entweder diese Maschinenproduktivität als Maschinensteuer abzuführen und zu sagen, okay, diese Maschine kostet jetzt nicht nur sehr viel, sondern sehr, sehr viel. Und damit diese Produktivitätsgewinne auch umzuverteilen. Oder man sagt halt, okay, mit den Gewinnen, die daraus entstehen, finanziert man vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also ich glaube, es ist eine Verteilungsfrage. Und es ist eine Verteilungsfrage, wie sie schon ganz oft in unserer menschlichen Geschichte gestellt worden ist, immer wenn in irgendeiner industriellen Form es Sprünge gemacht worden sind. Und das wird uns mit KI genauso auch ins Haus stehen. Irgendwann, ich glaube, da sind wir uns schon einig, dass das ein Problem sein wird. haben wir noch irgendwas?
Nix mehr.
Doch, den Richard will doch, noch mal. Es gibt einen Richard.
Ich möchte so etwas wie ein persönliches Resümee zu heute Abend machen. Erstens hat es mir unheimlich gefreut, dass drei Bongauer Kapazitäten dann nach St. Johann kommen und uns zu einem Thema informieren und uns weiterhelfen, dass das sehr aktuell ist, auf höchstem Niveau, wie ich so, wenn ich so beurteilen kann. An der Uni, an der Schule, im Journalismus, das finde ich toll. Ja. Zur eigentlichen Themenstellung, die Schatten und besonders die Lichtseiten, da ist mir nicht wirklich ein Licht aufgegangen heute, muss ich sagen. Obwohl ich sehr positiv betroffen war. Mir hat vor 4 Wochen ein Roboter meine krebsbefallene Prostata rausgenommen und heute sitzt sie da und kann da mitreden und mitarbeiten. Das hätte es früher wahrscheinlich nicht gegeben, gar nicht so weit zurück. Und trotzdem überwiegt jetzt bei mir die Angst vor der KI. Mhm. Und zwar deswegen, weil, das habt ihr auch so ein bisschen formuliert, das eine Widerspiegelung von uns Menschen ist, von unserer menschlichen Intelligenz oder eben Nicht-Intelligenz und Unintelligenz. Und wenn ich mir anschaue, was global heute gerade alles passiert, wie wir miteinander umgehen, wie da Kriege mit Waffen und mit Worten geführt werden weltweit, dann denke ich mir, schlimm irgendwie, weil niemand die Kontrolle über das hat. Also ich werde dann zu Hause noch einmal mir vornehmen, was ist jetzt alles Positives rausgekommen da, was ist positiv an der KI. Freut mich, dass das in den Schulen ein Thema ist jetzt. Freut mich, dass wir offen über das reden können, aber überzeugt bin ich nicht, ob sie uns gar so viel Positives bringen wird. Auf jeden Fall danke fürs Dasein und für die Inputs, die ihr uns gegeben habt. Danke.
Dann müssen wir versuchen, das bei einem Bier, bei einem Wein, bei einem Soft noch positiver darzustellen. Das ist der Versuch, sozusagen Licht und Schatten darzustellen. Man redet dann, stimmt schon, gern über das Negative, aber so sind wir Menschen halt. Das ist sozusagen auch das Stichwort. Was machen wir jetzt damit? Ja, danke für die Zusammenfassung. Was nehme ich mit heim? Was nehmen wir mit heim? Was tun wir jetzt damit? Ihr zwei kommt es nicht aus. Wir können dann beim Bier noch drüber reden, aber ihr zwei müsst es sozusagen jetzt da sagen. Bitte gerne.
Ja, also eine von den positiven Seiten, die nicht erwähnt wurde, ist halt, dass schon auch sehr viele monotone Tätigkeiten quasi automatisiert werden. Nicht? Also Arbeiten, die halt wirklich lästig sind, die viel Zeit beanspruchen, wo man auch fehleranfällig sein können, dass die jetzt leichter zum Automatisieren sind und in Zukunft automatisierbar sind und dass unsere Arbeit damit, also gerade Büroarbeit in vielen Facetten einfacher wird und vielleicht spannender wird oder mehr Zeitraum in der Arbeit zur Verfügung steht, dass man sie mit besseren Aufgabenstellungen beschäftigt, die eben herausfordernd sind, Kreativität erfordern, selber fordern, dass man sie mehr einbringt und letztlich erfüllender sind noch. Also ich hoffe schon, dass wir viele Bereiche noch wegbringen, wo uns Technologie immer schon geholfen hat eigentlich, wo Arbeit gefährlich ist oder eben monoton, entfremdend ist quasi, dass das, da glaube ich, kann man schon eine Verbesserung haben. Neben der Medizin, wo wir natürlich auch immer wieder tolle Fortschritte haben und die unsere Lebenserwartung erhöhen und ja. Also ich glaube, das sind zumindest zwei Bereiche, damit man die positiven Seiten noch ein bisschen hervorkehrt.
Ich habe es euch schon erzählt, ich war gestern bei einer Filmvorführung von einem Film, der heißt The End of Humanity. Das war wirklich dunkel. Dagegen war das heute eine sehr helle Veranstaltung.
Wegen der Scheinwerfer.
Wegen der Scheinwerfer bei uns sowieso. Aber du hast was Interessantes gesagt, ne? Also die Technologie ist ein bisschen ein Spiegel der Menschheit, und ich würde vielleicht das sogar ein bisschen anders noch umdrehen, und dass die Technologie und die Menschheit immer so ein bisschen in einer Koevolution unterwegs sind, dass wir Menschen uns auch mitverändern mit dem, was wir uns an Technologie geben. Und wenn wir jetzt geschichtlich so zurückschauen, haben wir uns auch ganz viel sehr potente Technologie auch schon in der Vergangenheit zugemutet. Ne? Und bis jetzt zumindest, und das soll uns ein bisschen Hoffnung geben, hat es die Menschheit auch trotzdem verstanden, Wohlstand und längeres Leben für viele von uns irgendwie daraus zu machen. Es wird auch wie immer in der Geschichte die Konflikte und Kriege geben, die uns dieses Menschsein irgendwie wieder vergällen. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon eigentlich hoffnungsfroh, dass wir mit dieser Technologie auch wieder einen Schritt nach vorn machen. Und wenn wir es schaffen, dass wir da diese Gestaltungshoheit wieder ein bisschen zurückgewinnen und vielleicht das nicht auf wenigen Schultern verteilen, sondern auf vielen Schultern verteilen, dann sehe ich nicht, warum wir damit untergehen sollten. Ja, man muss an die Menschen glauben, aber ich glaube, da kommen wir eh nicht aus. Ne? Also irgendwie ist ein schönes Schlusswort. Ne?
Absolut. Absolut.
Ich habe mich echt bemüht.
Absolut. Ich habe jetzt überlegt, mir was zu sagen, aber das werde ich nicht tun. Danke vielmals. Danke.
Dankeschön.
Super. Danke.
Das waren die thematischen Höhepunkte der Dialogveranstaltung aus dem vergangenen Februar. Wenn Sie Lust bekommen haben, uns einmal live vor Ort zu besuchen, Sie finden aktuelle Termine und Themen unter www.kultur-plattform.at. Diese Sendung können Sie jederzeit nachhören auf eben dieser Homepage oder im Cultural Broadcasting Archive unter cba.fro.at. Danke, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie der Kultur gewogen und den freien Medien. Wir hören uns.